Management-Dialog.
Tipps, Tricks, auf was muss achten, erste Führungserfahrung.
Inspirieren, miteinander reden.
Top 3 wichtigen Skills, die man braucht.
Führung mit Hausverstand.
Hallo Simon.
Hallo Christoph.
Und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur 7. Folge von unserem Podcast Management-Dialog.
Führung mit Hausverstand.
Ja, Simon, wir sind in der 7. Folge, sollen wir vielleicht über die 6. Folge, über die letzte Folge reden, da ist ja um Work-Life-Balance gegangen. Da haben wir einiges Feedback erhalten, persönliches Feedback von unserem Bekannten. Kannst du noch auf ein Feedback erinnern?
Eine Person hat mir gesagt, das ist natürlich schwierig gewesen, weil wir da am Anfang so die Devil's Advocate gespielt haben. Das ist deppert und das sind da die Vorstellungen von den Leuten und so. Ist ein bisschen übertrieben vielleicht auch gewesen, vielleicht auch nicht. Aber da war man im ersten Moment ein bisschen schockiert, ob ein bisschen Absicht war es.
Ja, also aber mir würde auf jeden Fall nicht sagen, dass man irgendwie da Anführungszeichen eine Ausrede braucht oder irgendeine Begründung braucht, dass man Teilzeit macht. Wir haben es ja, glaube ich, am Schluss dann sehr gut abgerundet mit dem, dass wir gesagt haben, okay, man muss halt selbst eine Entscheidung treffen, aber es muss natürlich schon bewusst sein, dass man mal Teilzeit geht oder andere Sachen macht, dass man dann eben Nachteile hat, wie wir eben gesagt haben, mit dem, dass man vielleicht andere Karrierewege dann gehen muss.
Es ist halt besonders in der Privatwirtschaft, ist es am Ende des Tages immer eine Kosten-Nutzen-Rechnung.
Und das zweite Feedback war von einem Bekannten von mir, der gemeint hat, okay, diese Sichtweise, dass der Job uns erfüllt und deswegen der Job Spaß macht, dass das halt wahrscheinlich ein bisschen vom hohen Ross heruntergesprochen war, weil wir halt in einer sehr privilegierten Position sind.
Das haben wir schon gedacht.
Als IT-Manager und als generell in der IT-Branche, was auch immer, wo das leichter zum Bewerkstelligen ist, dass man sich selbst verwirklichen kann. Ja, wie siehst du das?
Wir haben in der Folge ja eh schon öfters gesagt, dass uns bewusst ist, dass es natürlich Leute gibt, die in Jobs sein müssen, weil sie im Privatleben einfach das finanzieren müssen und das vielleicht auch wichtiger ist, jetzt kommt es auf Familie etc. an, ja, und halt nicht einen Job haben, wo sie jeden Tag in die Arbeit kommen und, so wie ich unabsichtlich gesagt habe, frisch wieder rauskommen, was ein Blödsinn ist. Aber ich würde gar nicht sagen, dass viele Jobs schlecht sind. Ich glaube, es gibt Auswertungen, wo drin steht, dass schon bei manchen Branchen 50-60% sagen, das ist jetzt nicht der Traumjob. Was ist ein Traumjob? Ein Kollege von uns hat mal gesagt, im Tiergarten Schimbun Pandas streicheln wäre sein Traumjob. Aber also, was ist ein Traumjob? Ich bin halt immer noch der Meinung, dass viele Leute sich einfach mit den Sachen abgeben, weil es für sie leichter ist, als eine große Veränderung zu machen. Mir ist auch bewusst, dass es Leute gibt, die bei denen die Kosten der Veränderung zu einem Job, wenn sie vielleicht eher machen wollen, so hoch ist, dass sie sich nicht trauen oder auch gar nicht versuchen wollen, weil die Gefahr, dass die Veränderung hinten losgeht, zu groß ist. Also das ist uns natürlich bewusst. Also wir sagen ja nicht, kündigt halt den Job, findet einen neuen, das Leben ist eh so einfach.
Auf der anderen Seite, das habe ich vorher im Vorgespräch, hast du gemeint, das habe ich sehr spannend gefunden. Es ist auch oft so, dass man vielleicht aus unserer Sicht oder aus der Sicht von Bekannten dann auf andere Berufe oder auf andere Berufszweige dann schon schaut und sagt, ja, das kann nicht lebenserfüllend sein oder das kann nicht irgendwie so die Freude am Leben erfüllen, wenn man dem Beruf nachgeht. Aber du hast da was sehr Wichtiges gesagt. Man darf da nicht erfahren, so schließen, weil es erst einmal jeder hat andere Interessen und andere Fähigkeiten und auch wenn jetzt für mich jetzt der Job im Einzelhandel als Bekleidungsverkäuferin für mich überhaupt nicht erfüllend ist, aber vielleicht lebt die Person für Mode und macht es voll gern, dass die Leute berät und sagt, welche Jeans am besten kauft und am besten passt. Und das kann genauso ein lebenserfüllender Job sein.
Also. Ich kenne einen Bekannten, der ist bei der MA48, das ist die für die Abfallwirtschaft, also die klassischen Müllmänner, wenn man so sagen will, ja, oder Frauen natürlich. Und der macht das mit voller Elan, weil der macht da seine Runde am Laster und redet dann in irgendeinem Markt, sagt er dann Hallo zu den Leuten und redet kurz mit der Susi vom Saftstand oder was auch immer. Also der findet voll die Begeisterung, auch mit den Leuten zu reden und so. Und die Art ist für ihn erfüllend, weil er sagt, also, wenn es uns nicht gibt, dann geht sie alle unter. Und dadurch ist er halt so in seiner wichtigen Position eigentlich für unsere gesamte Stadtinfrastruktur. Mhm. Deswegen ist er so begeistert. Oder Mode, weil du es angesprochen hast. Nicht nur in Mode, sondern auch, wie ich mein Bett gekauft habe. Ja? Die hat mir über Studien erzählt von Schlafen und was auch immer. Das hätte sie ja nie machen müssen. Das steht nirgendwo im Arbeitsvertrag, dass sie das lernen muss. Hat das aber gemacht voller Begeisterung.
als du jetzt davor erzählt hast von dem Müllmann, das ist mir ein anderer Fall dann noch eingefallen, bei uns im Waldviertel, unsere Postlerin, die ist jetzt in Pension gegangen und die hat den Beruf so gern gemacht, dass sie dann in jedem Haushalt einen Brief eingekauft hat, einen Zettel, wo sie sich abgeschrieben hat und bedankt hat für die schöne Zeit, für was diese Gebiet übergehabt hat. Also das habe ich auch sehr schön gefunden, weil es war nicht anders gewesen, dass die sich jetzt so persönlich verabschiedet für einen ihren Kunden, aber sie hat anscheinend auch den Beruf so gern gemacht und ist so gern mit den Leuten zusammengekommen, dass sie es auch gemacht hat.
Ja, also man darf da gar nicht so herunterschauen auf diese stereotypischen, nur wenn man es selber vielleicht nicht mag. Genau. Aber wir wollten, wie gesagt, auf jeden Fall nicht irgendwie vom Hohen raus. Wir haben es eh öfter gesagt, dass wir auch verstehen, wenn Sachen nicht funktionieren oder nicht utopisch sind. Ja, wir sind da auf jeden Fall nicht irgendwelche komischen Snobs.
Ja, eigentlich wollten wir über das heutige Thema reden. Das machen wir eine Special-Folge, Simon. Wir sind gerade zwischen Weihnachten und dem Jahr. Das ist ja so ein komischer Zeitraum, wo man nicht weiß, ist jetzt schon das neue Jahr oder ist ein altes Jahr.
Vergiss die Zeit.
Man vergisst die Zeit. Aber auf der anderen Seite ist es ja auch eine Zeit, wo viele, zumindest ich auch, die Zeit nutzen zum Reflektieren über das vergangene Jahr, wie ist das vergangene Jahr gelaufen und auch Vorsätze für das neue Jahr machen, was wir vorhaben für das neue Jahr, ein schöneres, besseres Leben zu haben. Und genau diese Zeit wollen wir deswegen auch nutzen und wollen einmal das letzte Jahr reflektieren. Generell einmal auch die Zeit nutzen, zum Schauen, wie ist das erste Jahr Management-Dialog gelaufen. Dafür haben wir auch ein bisschen anderes Setup heute gewählt. Wir sitzen zusammen vielleicht wie circa vor einem Jahr, wie wir die Idee für einen Management-Dialog geboren haben, bei einem Glas Rotwein.
Es beginnt immer bei einem Rotwein bei uns. Ja.
Diesmal haben wir einen Rotwein vom Burgenland, die Heiden-Cuvée-Mischung vom Wein Gut Esterhase. Wie ich zu denen gekommen bin, können wir vielleicht dann beim Rückblick dann noch genauer drauf eingehen. Und zweiter Rückgriff, wir sitzen zusammen wie bei der ersten Folge, zwar mit neuem Setup, neuen Mikrofonen und neues Aufnahmegerät, aber den gleichen Plätzen wie bei der ersten Folge. Daher wird es auch heute vielleicht wieder so gemütlich wie bei der ersten Folge.
Ja, also wir waren euch schon mal vor. Wir haben vor, diese Weinflasche zu trinken. Das heißt, es kann passieren, dass wir ein bisschen abdriften, aber das ist Absicht.
Auf jeden Fall vielleicht da kurz zum Aufbau der Folge, damit es zumindest ein bisschen eine Struktur gibt. Wir haben vor, grob 4 Blöcke zu machen. Also der erste Block einmal reflektieren, erste Jahr Management-Dialog, was haben wir gemacht, wie ist uns dabei gegangen. Dann generell ein Rückblick auf das letzte Arbeitsjahr oder ja persönlich bei uns, was ist so passiert bei uns, was ist gut gelaufen, schlecht gelaufen, was haben wir gelernt vom letzten Jahr. Das ist immer das Wichtigste, glaube ich, bei so einer Reflexion. Dann Blick nach vorne auf das neue Arbeitsjahr. Was nehmen wir sich vor fürs neue Jahr? Was wir ändern, angehen, anders machen. Und dann noch ein kurzer Blick auf das neue Management-Dialogjahr. Vielleicht auf neue spannende Formate, was wir geplant haben. Aber vielleicht starten wir gleich ins, in den ersten Block hinein.
Ja.
Ein Jahr Management-Dialog, 6 Folgen haben wir hinter uns. Ich glaube, 6 spannende Folgen, auch teilweise sehr unterschiedliche Folgen.
Ich habe jetzt nebenbei die Folgen aufgemacht und ich habe so ein bisschen durchgeschaut. Die erste Verplauderung, die war auf jeden Fall spannend. Ich glaube, da haben wir uns erst finden müssen. Ich glaube, wir wollten uns einfach mal kurz übermotiviert ausplaudern.
Vor allem einfach einmal ausprobieren. Wir haben ja eigentlich noch gar keine Erfahrung gehabt und auch nicht gewusst, wie man jetzt das generell aufnimmt, wie man die Post-Production macht. Wir haben nicht immer ein Intro gehabt, die wir aufgenommen haben. Wir haben nicht gewusst, okay, wie sehr müssen wir das vorbereiten? Wie macht man das überhaupt mit den Themen? Wie, das haben wir einfach drauf losgeplaudert. Ich glaube, für das ist häufig okay gewesen, die erste Folge. Ich glaube, es ist nicht so, dass man das sagen, das war die beste Folge von der 6. Im Nachhinein betrachtet hat es auf jeden Fall bessere gegeben und ist, glaube ich, auch gut, dass man sonst immer ja, ein bisschen eine Struktur vorgeben, welche Themenblöcke wir machen wollen, welche Themen wir ansprechen wollen. Oh ja, irgendwann muss man immer anfangen. Also ich habe bei der ersten Folge aber vor allem immer spannend gefunden, weil alles neu war und man alles irgendwie sich neu beibringen hat müssen. Das war am Anfang von unserem Podcast-Projekt auf jeden Fall sehr spannend.
Das war voll spannend. Ich finde auch, wir waren schon irgendwie nervös. Also ich habe es auf jeden Fall gemerkt. Also Herzrasen habe ich jetzt nicht gekriegt, ja, ich war ja nicht im Fernsehen. Aber es war schon irgendwie so, ja, hehe, ein bisschen gestört. Wir haben so schusselige Mikrofone gehabt. Das waren so kleine Hemdmikrofone, die einen eigenen SD-Karten drin gehabt hat. Und ja, es hat dauernd gekratzt am Hemd und dann haben wir uns bewegt. Also wenn ich mir das jetzt anhöre und jetzt da mit unserem Super-Duper-Setup, da sind ja Welten dazwischen. Aber ich glaube, es war schon wichtig. Ja.
Es war schon wichtig. kann auf jeden Fall zustimmen, dass am Anfang war das schon immer aufregend, das Aufnehmen. Mittlerweile ist schon am Anfang ein bisschen spannend, aber man kann man, glaube ich, schneller hinein. Ich habe es dann wieder spannend, so vom Außen betrachtet, wie wir das erste Mal bei uns Firmeninternet einen Podcast aufgenommen haben und jetzt da Leute dabei waren, die was noch nie beim Podcast aufnehmen dabei waren. Wir haben es jetzt doch öfters gemacht und für mich war das so ein bisschen schon Alltag, so okay, ja, wir machen das so.
Start drücken, ja. Gehen anschauen.
Ja. Aber für bei den anderen schon besser. Das ist auch schon nervös, sind schon.
Wirklich?
Ja, ja.
Und sich so öfters hingerichtet am Sessel und.
Ja, einfach so, man hat einfach gemerkt.
Ja, sicher, wenn man es öfter macht. Das ist sicher, wenn man Interviewsprecher ist im Fernsehen, ja, bei der ZIP 2, da bist du beim ersten Mal sicher super nervös. Mhm. Wenn du da Armin Wolf bist.
Armin Wolf-Niveau sind wir noch nicht.
Nein, ich glaube, da müssen wir noch ein paar Jahre machen. Ja, dann haben wir gleich gestartet. Ich glaube, dann sind wir gleich mit unseren Themenblöcken auch reingegangen. Kontrolle ist gut, Vertrauen ist besser, Fragezeichen gemacht. Das war auch die erste Folge, wo wir gleich gesagt haben, so, das sind unsere Vorstellungen. Also Micromanagement haben wir da sicher auch geredet und ich kann mich gar nicht mehr erinnern, gell?
Ja, das ist generell spannend, ob man das öfter schon gedacht, so, wo man dachte, haben wir das schon geredet. Bei manchen Themen, da weiß man, ich glaube, das darf man quasi in jeder Folge ansprechen. Zum Beispiel jetzt mehr einfach, einfach mehr reden. Aber ja, klar, also bei Kontrolle, das Grundvertrauen ist bisher viel darum gegangen, dass man halt einfach Leute keine Verantwortung aufbauen können oder nicht selbstständig werden können, wenn man ihnen kein Vertrauen gibt und immer glaubt, da kann man bloß alles kontrollieren. Dann wird man halt bis zum Ewigkeit alles kontrollieren müssen, weil die Leute das nicht selbstständig machen können.
Da waren wir schon relativ besser unterwegs. Da haben wir schon unsere Blätter gehabt mit den Themengebieten. Mhm. Dann ging es weiter mit Tue Gutes und sprich darüber. Das ist wahrscheinlich einer deiner Lieblingsfolgen, glaube ich. Das Team-Marketing.
Ich weiß gar nicht. Ich kann das gar nicht sagen, ob das meine Lieblingsfolge ist. Nein, das ist auf jeden Fall eins der Themen, die ich sehr gern habe, weil ich glaube, dass viele Leute das zu wenig berücksichtigen. Es ist zwar nicht das wichtigste Thema im Management, aber wenn man es nicht macht und nicht berücksichtigt, dann kann man alles andere auch vergessen.
Ja, man zahlt auf jeden Fall drauf, ne? Weil wenn man dann irgendwie was vorhat oder Leute begeistern will, dass man mit seinem oder ihrem Team was ändern wollen oder was Neues machen, dann brauchst du ja auch immer die Zustimmung mehr oder weniger von oben. Ne? Und wenn du sie nicht hast, weil du schlechtes Marketing hast, dann kannst du auch nichts Neues probieren. Also es war schon cool. Ich kann mich noch erinnern, wie du zu mir gekommen bist und gesagt hast, Simon, die Folge müssen wir machen. Das Team-Marketing, oder war das nicht sogar Team, war das nicht
Team
sogar Politik. Ja, ich sehe dich schon auf irgendeiner Bühne mal.
Also nicht.
Jetzt kommt Christoph Dappel. Ja, weiter geht's mit Wo gehobelt wird, fallen Späne. Übrigens ein sehr, sehr cooler Titel, den du da ausgesucht hast.
Danke.
Da ging es über die Fehlerkultur, wenn du dich noch erinnern kannst. Das war auch spannend. Ich kann dir vielleicht kurz die Beschreibung vorlesen. Fehler passieren, das ist menschlich. Entscheidend ist, wie Teams und Organisationen damit umgehen. In dieser Folge sprechen wir darüber, warum eine gute Fehlerkultur nicht mit Schuld beginnt, sondern mit Vertrauen, Offenheit und den Willen, gemeinsam besser zu werden. War das das mit diesem Nudging und den, wie man das verhindert, aber ohne direkte Kontrolle und sowas? Ja, das war auf jeden Fall sehr spannend. Da haben wir gemerkt, so ein bisschen Vorbereitung davor,
ist schon lernend. Bei der Folge war schon relativ viel Theorie auch dabei, weil wir also auf Unterlagen zurückgegriffen haben, die, was wir für interne Präsentation schon mal verwendet haben. War ja nicht zwar, aber ja, da haben wir Unterlagen gehabt und deswegen haben wir ein bisschen mehr Theorie gehabt, als ich sonst immer.
Ja, also man hat schon gemerkt, dass so der Break-Even-Punkt, wo man gemerkt hat, okay, da kann es auch sehr strukturiert sein, aber gut, also in einem guten Sinne. Ich finde, beide Seiten, die wir machen, sind cool, abwechslungsreich, aber manchmal ist es strukturierte super, wenn es ganz klare Sachen gibt, die man lernen kann und die man umsetzen kann und so. Da hilft das sicher besser auch, wenn man es hört. Ja, und weiter ging's. Das war mein Referat.
Zwei Buchpräsentationen.
Das war ja wirklich eine Buchpräsentation. Im Affenzirkus Bälle zurückspielen, haben wir es genannt. Da ging es über das Affenmanagement und eigentlich mein zweites Buch, das ich viel lieber habe, Wer hat den Ball, ne, von Thomas Fischer. Das war natürlich voll die Präsentation.
Das war, ist, glaube ich, das komplette Gegenteil zur ersten Folge.
Ja, natürlich.
Und wahrscheinlich das komplette Gegenteil zur heutigen Folge.
Ja.
Ich glaube, es war mal spannend, so ein Format zu machen. Das ist, glaube ich, auch manchmal gut, so ein Format dazwischen irgendwo einzubringen. Aber ich glaube, so dauerhaft wäre es, glaube ich, zu viel Theorie für unser Podcast.
Wir sind ja keine Schule.
Ja, erstmal das und erstmal, wir haben ja so viel in der Grundschule Grundidee von unserem Podcast, Führung mit Hausverstand, das heißt eben unser eigenes Verständnis dafür und nicht so volles Rückgreifen auf Theorien. Aber was trotzdem stimmt, unser Hausverstand fällt auch nicht vom Himmel. Deswegen, wir müssen das ja auch von irgendwo kriegen. Wenn wir dann so Theorien lesen, sie damit auseinandersetzen, natürlich nicht eins zu eins umsetzen, aber wichtig ist, solche Sachen bloß im Hinterkopf zu haben, damit man dann bei Herausforderungen im eigenen Unternehmen schauen kann, okay, wie könnte man das jetzt umsetzen?
Ja, man hat ja auch ein bisschen ein Toolkit. Aber ich finde auch oft spannend, also ich habe einige Theorien und Bücher ja gelesen, die nur so Methodik sagen, so, du musst das so machen, nächster Step ist das. Die konnte ich bis jetzt am wenigsten anwenden. Und die eher so das allgemeine Organisationsphilosophie und Psychologie und Gemeinschaftsdenken sprechen, haben mir am meisten geholfen. Mhm. Also die dich selber zum Denken anregen. Und Top-Tier-Bücher sind dann die dann auch noch zusätzlich Beispiele aus dem realen Leben noch dazugeben von irgendwelchen Firmen. Weil unsere Probleme, die hat schon sicher Firmen davor gehabt. Wir sind ja nicht
100%ig.
Wir sind ja nicht die Ersten von allem.
Alle Probleme von jeder Firma hat irgendeine Firma schon irgendwann gehabt.
Und deswegen ist das gut, einfach mal auch seine Perspektive ein bisschen zu erweitern. Wir sind ja auch öfters unterwegs auf so Vorträge, wo du auch andere Firmen kennenlernst oder wo du mal mit den Vorträgen reden kannst. Das hilft alles, um ein bisschen von seiner Firmenbubble rauszukommen. Mhm. Das ist, finde ich, das Wichtige eigentlich von diesem ganzen theoretischen Schmarrn. Ja, das ist spannend. Und dann haben wir gesagt, jetzt müssen wir hardcore wieder in die Meinungswirtschaft rein. Ich muss ehrlich sagen, also es geht um die persönliche Balance im Work-Life-Befinden, so hat die Folge geheißen. Wir hatten schon ein bisschen Bange, wie kontrovers die Folge wird. Weil es gibt da schon sehr starke, gefestigte Meinungen, die teilweise
auf beider Seiten aber.
Aber auf beider Seiten.
Auf beider Seiten. Ja, genau, auf beider Seiten. Die, was sehr viel auf die Seiten gehen, okay, ich will nicht voll arbeiten. Und auch auf der anderen Seite das sagen, okay, aber du musst voll arbeiten und Überstunden machen, damit du es Karriere machen kannst. Ich glaube, auf beiden Seiten sind die Fronten ziemlich verhärtet. Aber ich glaube, wir haben das in der Folge ziemlich gut geschafft, ein bisschen die Fronten aufzuweichen, ein bisschen die Balance in dem Thema hineinzubringen wieder. Ich bin eigentlich sehr glücklich mit der Folge, weil noch immer, glaube ich, so gesamtgesellschaftlich das Thema uns noch länger beschäftigen wird.
Es wird auf jeden Fall nicht kleiner. Besonders, weil wir immer mehr nicht nur Digitalisierung, das ist ja schon fast ein altmodisches Wort, wenn man darüber redet, aber auch über die AI-Front und Automatisierung wird es früher oder später sicher mal nicht immer nötig sein, dass man 5 Tage die Woche unterwegs ist. Das ist die Frage, wie die Zukunft ist, wenn man es jetzt so utopisch jetzt ansieht.
Es wird erst einmal noch dauern und diese Sache ist man, darf halt nicht den 5. Schritt vom 1. machen. Und das ist vor allem die Gefahr, was ich sehe, beim Ganzen ist, wenn man in der Hinsicht den 5. Schritt vom 1. macht, dann zerstört man die Wirtschaft in Europa noch viel mehr, als was man jetzt da mittlerweile zerstört. Und dann werden wir sie vielleicht in 10 Jahren nicht mehr darüber unterhalten, ob man 40 oder 30 Stunden arbeiten, sondern da werden wir sie darüber unterhalten, ob man sich irgendwas anderes überhaupt noch leisten kann, weil einfach mal die Gesellschaften rundum sie weiterentwickeln dann und uns überholen werden sonst. Und nur weil Europa dann glaubt, okay, uns geht's so gut und wir können ja alle 30 Stunden arbeiten. In China und in Amerika, wenn die Vollgas geben und uns überholen, dann kommt unsere Wohlstand alles mögliche auch trotz. Aber das ist ein gesellschaftspolitisches Thema, was eigentlich in unserem Podcast nicht so wirklich geht.
Der wird immer gesellschaftspolitisch, wenn wir den Wein aufmachen.
Könnte man mal ein Spin-off für unseren Podcast machen, dass wir über das reden können.
Gesellschaftsdialog nennen wir den Podcast dann.
Ja.
Ja, aber es war auf jeden Fall mal wieder ein bisschen zurück in den Meinungspodcast und weniger in den Vortragenden. Und jetzt, wie ich wissen, was war deine Lieblingsfolge?
Ich muss sagen, mir hat eigentlich sehr gut gefallen, die über Fehlerkultur und die letzte Folge über Work-Life-Balance auch, weil wir das eben, wie ich gesagt habe, sehr gut ausgearbeitet haben, die Fronten aufzubrechen. Bin sehr stolz auf uns. Also eigentlich nicht geglaubt, dass wir es schaffen.
Ich auch nicht. Ich fand das so schön, dass wir auch so gesagt haben, na, das ist jetzt nicht so schlimm, wie wir vorher dachten. Oder das war schon cool, ja.
Vorher waren wir sehr angeheizt von der Stimmung von den Influencer, von Julian Julian Kamp. Ah ja, wir haben das dann, glaube ich, ganz gut geschafft. Aber so thematisch betrachtet, glaube ich, wirklich als Fehlerkultur-Podcast.
Ja, der war auf jeden Fall spannend. Ist es selbstverliebt, wenn ich sage, das Affenmanagement hat mir so gut geht? Es ist schon schön, wenn man so vorbereitet kommt und so den Vortragenden macht. Das ist ein Grund, warum die ganzen Persönlichkeiten Vorträge machen, weil sie so begeistert sind von den Themen. Ne? Mhm. Das war halt die Folge, wo ich so begeistert war von den Themen. Aber nach der Folge, mir hat die Fehlerkultur deswegen so gut gefallen, so als zweites. Fehlerkultur. Weil es irgendwie so der Punkt war, wo wir gespürt haben, wie sich das etabliert, dieser Podcast. So am Anfang, die ersten 1, 2, 3, da haben wir noch ein bisschen rauf und runter geschwommen. Aber dann so in der 3., 4. Folge ist dann so ein bisschen etablierter geworden. Und deswegen mag ich diese Mitte gerade. Es hat sich halt mehr etabliert und deswegen hat mir die Zeit sehr gefallen.
Wie bist du generell zufrieden mit wie sich der Podcast etabliert hat, mit Feedback zu unserem Podcast?
Es ist mir schon bewusst gewesen, dass es viele Meinungen auch gibt dazu, zu Themen, die wir machen, weil es ist ja auch stark ein Meinungspodcast. In der Hinsicht versuchen wir immer zu sagen, dass wir keine extremen oder utopischen Leute sind. Ich glaube aber, es ist natürlich schwierig, nicht so zu wirken. Aber so, es ist, glaube ich, immer schwierig, immer darauf zu achten, dass man jetzt nicht irgendwie hochnäsig oder utopisch so wirkt. Weil es gibt immer Leute, die dann sagen, aber irgendwo, irgendwann, bei irgendwem ist es nicht so. Wir reden ja hauptsächlich von unserer Perspektive. Mhm. Ja, aus unserer Erfahrung mit der Firma und nicht als Gesellschaftspsychologen, die das studiert haben.
Glaubst du, dass das ein Problem ist?
Glaube ich nicht.
Weil ich glaube, wenn man unseren Podcast hört, weiß man das dass man das nicht oft so machen und immer sagen, so absolut, sondern wir unsere Meinung zu dem Thema sagen, uns bewusst ist, dass halt die Welt nicht aus Schwarz und Weiß besteht, sondern Grauschattierungen hat. Und ich finde es eher bereichernd und spannend, wenn dann jemand zu uns kommt oder einen Kommentar schreibt und das einmal betont oder darauf hinweist, okay, ja, in dem Punkt könnte man das und das noch betrachten, weil das oft dann, zumindest bei mir, dann einmal so, das könnte man so auch sehen, auslöst.
Ich sage nicht, dass das Feedback schlecht ist. Feedback ist generell immer gut. Und ich finde es auch interessant. Es tut mich auf jeden Fall auch zum Nachdenken bringen. Das ist nicht was Negatives, was ich gemeint habe, sondern so ein bisschen im Hintergrund die Befürchtung, dass man irgendwann einmal so wirkt. Mhm. Weil ich kenne sehr viele Berühmtheiten, die es vielleicht auch gar nicht meinen. Ja, aber von der Tribüne, wo sie großartig die Vorträge haben, runtersprechen, ja, wie toll das ist, wenn man einfach nur das macht und das ändert, dann ist alles lauernd. Und ich würde nie so wirken wollen. Aber ich sage jetzt nicht, dass wir so wirken. Also ich glaube, wir machen das eh. Ja. Dadurch, dass wir drüber reden und drüber nachdenken, sind wir sorgsam mit diesem Thema.
Apropos drüber nachdenken.
Ja.
Ich muss sagen, was für mich der Podcast auf jeden Fall bewirkt hat, ist auch, dass ich über die Themen, was wir besprechen, selbst dann einmal mehr reflektieren, wenn man so im Podcast bespricht, dann ist immer eine andere Aufarbeitung von den Themen. Erst einmal, weil wir es dann doch ein bisschen fokussierter besprechen wollen, tiefer besprechen wollen, allgemeiner drauf eingehen wollen, nicht nur für unseren Anwendungsfall. Ja, dieser Podcast bringt halt nur heraus für andere, dass andere das hören können. Also ich glaube, ihr habt zumindest das Gefühl, der bringt uns persönlich auch was.
Ich glaube, wir haben ihn ja auch daraus gemacht, weil wir oft zusammengesessen sind, besonders nachdem wir mit dem Flotto gegessen haben, ja, und wieder zu unserem Würstelstandl gegangen sind, ist uns die Idee ja daraus gekommen, weil wir zusammen da reflektiert haben, wie es gerade läuft und was man besser machen kann. Mhm. Aber ja, ich finde auch, man kann da komplett reflektieren damit.
Von der Reichweite vom Podcast, glaube ich, war ein bisschen überrascht, dass wir am Anfang so viele erwischt haben, dass so viel gehört haben. Jetzt hat es ja noch so eingependelt, aber es ist nicht die Welt. Ich würde mich natürlich freuen, wenn wir noch viel größere Hörerschaft haben, aber ja, ich glaube.
Ja, wir machen es ja auch hauptsächlich als Hobby.
Genau.
Wir wollen nicht reich und berühmt werden. Ja,
vielleicht irgendwann.
Irgendwann schon.
Irgendwann in der Stadthalle Podcast aufnehmen.
War das cool. Podcast. Und dann noch so eine Werbung dazu schalten. Diese Folge ist gesponsert durch.
Fan von meins.
Ja, sicher, natürlich. Ein bisschen Ehrgeiz darf man wohl haben.
Das können wir dann im Ausblick fürs nächste Jahr dann vielleicht auf Sie so eingehen, was so unsere Ziele von Podcast fürs nächste Jahr sind.
Apropos Reflexion, wir wollen doch auch ein bisschen über unser letztes Jahr reden. Was sind so die größten Punkte, wo du sagst, okay, das war auf jeden Fall ein Moment im Jahr, wo sich was geändert hat bei mir oder eine Denkweise vielleicht geändert hat.
Was unter dem Jahr auch so ein großer Wandel war auf jeden Fall am Ende vom Jahr, habe ich schon so einen größeren Wandel in meiner Denkweise gehabt. Bis jetzt war ich noch ziemlich viel operativer im Unternehmen tätig, ich habe auch ziemlich viel noch operativ umgesetzt, teilweise kleinere Sachen programmiert oder konfiguriert. Und am Ende vom Jahr habe ich irgendwann so den Geistesblitz gehabt, wo ich mir gedacht habe, das ist eigentlich falsch. Eigentlich sollte ich das jetzt nicht machen. Meine Aufgabe auf CTO ist jetzt nicht, dass ich operativ jetzt was umsetzen tue. Da haben wir noch andere Mitarbeiter, was das genauso gut kennen. Meine Aufgabe ist, auszumalten, wie man strategisch das Unternehmen jetzt da weiterbringen dann technisch, wie man die Organisation besser machen können. Meine Aufgabe ist teilweise Controlling zu machen, ob wirklich meine Mitarbeiter eine sinnvolle Arbeit machen dann und erstmal effektiv arbeiten dann, aber auch effektiv ist richtig machen dann und nicht nur effektiv irgendwas machen dann. Die Sache ist nämlich, wenn ich operativ was mache, ist es leichter, so den Mehrwert zu spüren. Wenn ich operativ jetzt da was programmieren tue, sehe ich vielleicht sogar am selben Tag, okay, super, da habe ich jetzt eine neue Seite programmiert. So strategischen Sachen oder Controlling-Themen, Mitarbeiterführung, da hast du kein kurzfristiges Erfolgserlebnis natürlich. Aber die Sache ist, wenn du nur operativ was machst oder hauptsächlich operativ was machst und die strategischen Themen bleiben liegen, sie fallen zwar jetzt dann nicht negativ auf, weil es ja auch nicht positiv gelaufen dann, war mittel- bis langfristig, merkt man halt dann schon, wann das nicht passiert, was passieren sollte. Eine Sache bei uns und da haben wir gedacht, ja, eigentlich ist es ein Fehler von mir, weil ich einfach meine eigentliche Aufgabe nicht mache.
Ist das, weil du einfach noch in diesem früherigen operativen Modus von der Denkweise her warst? Oder ist in diesem, da gibt es was zum Tun, da schlägt irgendwas fehl oder da funktioniert was nicht oder ich treibe irgendwas ran, damit wir fertig werden oder so. Und du warst halt immer noch in diesem Mindset. Okay, und dadurch...
Ich glaube schon, das ist auf der einen Seite gar nicht so schlecht, so einen fließenden Übergang vom Mindset, von der Arbeitsweise zu haben, dass man eben schon operativ drinnen ist und so einen fließenden Übergang zum strategischen und Controlling-Thema hat. Aber man darf den Absprung nicht vergessen irgendwann. Und ich glaube, jetzt ist der Punkt erreicht. Ja, das ist auf jeden Fall eine Sache, was ich im nächsten Jahr dann ändern möchte, wo ich dann auf jeden Fall, ich will nicht sagen, gar nichts mehr operativ mache, aber wo ich die Priorisierung umändern möchte, wo ich prioritär strategische Themen, Lenkungsthemen, Controlling-Themen machen möchte. Und wenn dann eine Zeit übrig ist, kann ich immer irgendwas operativ nebenbei machen.
Bei mir hat sich viel geändert dieses Jahr. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll und wo ich aufhören soll. Beruflich war ich ja vorher in diesem Datenbank-Team als Co-Führungskraft tätig und dann immer mehr einfach nur Personalführung. Und dann Mitte des Jahres, ich habe es, glaube ich, letzte oder vorletzte Mal erwähnt in der Folge, bin ja komplett in die Teamleitung von so einem 10-köpfigen Team gelandet, weil wir da eine große Umstrukturierung hatten. Und da habe ich natürlich sehr viel lernen können und aber auch einige Sichtweisen haben sich bei mir geändert. Besonders im Sinne vom Unternehmerischen. Weil ich vorher war sehr stark operativ tätig, bin ich jetzt immer noch. Also ich werde nie so als diese Teamleitung, die ich gerade mache, nur Zettelwirtschaft machen können.
Das ist so abwertend.
Nein, sage ich Zettelwirtschaft. Planung, Controlling. Ja. Das ist ja das, was mir auch Spaß macht. Ja. Das ist aber nur Absicht. Ich wollte dich nur ein bisschen ärgern.
Das ist auch nicht die Rolle. Ne? Wir haben ja zwei verschiedene Rollen. Deswegen magst du auch mehr operativ. Ne?
Genau.
Zukünftig auch noch immer.
Genau. Und das passt doch, aber ich habe schon gemerkt, dass es weniger Operatives braucht und mehr Organisatorisches. Also ich habe vorher sehr viel operativ gemacht und dann ein bisschen nebenbei, neue Methodik, wir könnten was Neues ausprobieren, lustig. Ja. Und jetzt habe ich aber beim Operativen, bin ich nicht mehr in der Planung drin. Das heißt, also nicht mehr aktiv, außer als Mentor oder zu Schulungszwecken, was ich vorher nicht war. Und jetzt habe ich viel mehr diese organisatorische Arbeit. Vom unternehmerischen Sinne habe ich viel mehr, muss ich viel mehr aufs Geld schauen, was ich davor auch nicht musste. Und das sind einige Sichtweisen, die ich jetzt gerade noch lerne, teilweise mir auch bewusst werden müssen, in welcher Richtung man das Unternehmen plant. Ja, man kann es nicht immer romantisch planen mit romantischen Vorstellungen und so schön und blumige Welt und wir machen Workshops und da. Ist auch alles wichtig, versteht es mich nicht falsch schon wieder. Aber es gibt halt auch die teilweise grundsätzlich Wirklichkeit, an der wir uns halten müssen. Und das ist, wie machen wir das, damit wir unsere Gehälter bekommen und damit wir unsere Jobsicherheit haben. Und das, was ich gelesen habe, besonders vom Reinhard K. Sprenger, übrigens mein Lieblingsautor, kann ich nur empfehlen. Die erste Aufgabe einer Führungskraft oder die wichtigste ist es, das Überleben des Unternehmens zu sichern. Alles andere ist cool. Und wenn man sich da mal überlegt, dann weiß ich eigentlich, wo ich die Prioritäten setzen soll. Ich muss das Überleben der Firma sichern. Nicht das Überleben irgendwelcher Dailies oder irgendwelchen, ich gehe raus spazieren oder wir gehen zusammen trinken, sondern es ist die Firma, die überleben muss. Weil wenn die Firma überlebt, überleben auch meine Arbeitsplätze. Und diese Sichtweise hat sich sehr gestärkt dieses Jahr bei mir.
Man muss ja da sagen, du bist gerade momentan in einem Bereich bei uns Unternehmen, wo das ziemlich herausfordernd ist im Vergleich zum vorigen Bereich. Im vorigen Bereich war auch sehr viel Arbeit zum Erledigen. Also es war schon viel geregelter in dem Bereich, wo du vorher warst und in den Bereich, wo du jetzt gekommen bist, da war
der Wilde Westen.
Das
ist der Wilde Westen.
Wie der Wilde Westen in Amerika. Und ja, natürlich auf der anderen Seite aber auch sehr viel Fokus von der Geschäftsführung auch oder vom C-Level, weil eben gerade in dem Bereich das mehr oder weniger das Geld hineinkommen sollte bei uns im Unternehmen, dass wir weiterkommen einfach. Aber ich finde, dass du in so einen Wilden Westen hineingestoßen worden bist, glaube ich, hast du die Aufgabe, glaube ich, sehr gut umgesetzt. Es sind noch immer genug Punkte offen und es wird noch im nächsten Jahr genauso spannend. Aber mit jeder Herausforderung wächst du und ich glaube, du hast das sehr gut gemacht. Ja.
Dankeschön. Jetzt werde ich sogar rot, nicht nur durch den Wein. Ja, es ist auf jeden Fall herausfordernd.
Mich würde interessieren, hast du auch manchmal so Imposter-Syndrom in der Welt?
Das musst du genauer erklären.
Hast du manchmal da so das Gefühl, irgendwie fehl am Platz zu sein oder kann nicht das zum Erfüllen, was deine Rolle eigentlich momentan braucht?
Hat das nicht jede Führungskraft? Also mir kommt das schon vor. Ich glaube, das haben andere Positionen sicher auch, aber als Führungskraft hast du auch so viel Verantwortung, dass du dich immer fühlst, als wärst du nicht genug. Wenn du jetzt noch mehr arbeiten würdest, würde es besser sein oder was auch immer. Das habe ich natürlich. Aber ich versuche immer dann mir zu sagen, du bist nicht alleine. Ja, du bist nicht eine One-Man-Mission in der Garage beim Startup mit zwei anderen Leuten und hast dein ganzes Kapital da reingeworfen und wenn das nicht aufgeht, bist pleite und auf der Straße. Also es gibt Leute, die dir auch helfen können und du musst nicht alles alleine machen. Das hilft mir ein bisschen. Hast du das auch?
Ich habe es heuer ein bisschen mehr gehabt, das ist sonst normal. Weil eben heuer vor allem dieser Übergang war für ein Wickel, wo ich mein Team komplett abgegeben habe, zum jetzt so die Rolle CTO immer mehr, jedes Monat, jedes halbe Jahr immer mehr dieser Übergang war. Und ich da immer mehr jetzt merke, dass einfach das Feedback immer indirekter wird. Ne? Als Teamleiter hast du quasi immer direktes Feedback, okay, ist die Arbeit, was ich mache, gut oder schlecht. Erst einmal, du bist näher an die Mitarbeiter dran, als jeden Tag mit denen zusammen, hast deine Deals, was auch immer. Merkst du direkt, okay, wie ist der Führungsstil, passt eh. Aber auch so dadurch, dass du operativer in deinem Geschäft bist, kriegst du da schneller das Feedback, dass du einen Output siehst und so einen Outcome siehst mit, okay, das, was ich mache, produziert oder führt mehr oder weniger zu einem guten Resultat, wo ich schon manchmal einfach wochenlang, monatelang kann irgendwie so direktes Feedback zurückkriege.
Strategisch ist ja immer länger. Also du hast ja einige strategische Entscheidungen dieses Jahr schon gemacht, auf die ich mich auch schon freue nächstes Jahr, wenn die dann komplett Wirkung zeigen. Aber ja, das früheste Feedback kriegst du in 6 Monaten. Plus, minus. Ja, 3 Monaten vielleicht. Ja. Oder in einem Jahr. Also ich verstehe schon, dass das super schwierig ist. Ja. Aber ich glaube, du dadurch, dass du so viel ja als Entwickler und dann als Teamleiter gearbeitet hast und eben diese ganzen Stufen da durchgangen bist, weißt du ja auch, wie es abläuft und wie eine strategische Entscheidung im operativen Bereich wahrgenommen wird und wie das dann umgesetzt werden könnte. Ne? Also du hast, glaube ich, mehr Weitsicht dadurch.
Das schon. Aber es ist halt immer dadurch, dass man in so einer Rolle bei strategischen Entscheidungen später oder verzögernd nur Feedback kriegt, ist halt dadurch viel mehr die Versuchung nahe, dass man immer operativ irgendwo eingreift, weil man dadurch halt dann schneller Feedback kriegt. Mhm. Die Sucht nach Feedback, nach Bestätigung ist schon irgendwie, glaube ich, eine Krankheit, was man entlernen muss.
Man muss sich sicher entlernen, ja. Du kommst ja von einem Sofort-Feedback zu tageweise teilweise wochenweise Feedback und jetzt komplett auf Jahresfeedback. Mhm. Also das ist schon ein großer Sprung bei dir, ja. Ich glaube aber, dass du das trotzdem sehr gut meistern wirst. Also dass diese Entscheidungen, die du jetzt schon gemacht hast, auch wenn du vielleicht denkst, sie sind klein oder vielleicht auch nicht, vielleicht denkst du, sie sind groß und super, du wirst, glaube ich, eher auf das Feedback angewiesen sein, nicht von den direkten Resultaten, das natürlich auch, aber ich glaube, in deiner Rolle ist es auch wichtig, dass du dir Feedback eben von den Führungskräften immer holst, weil die dir wieder Feedback geben können, wie es ankommen wird und wie es bei ihnen, sie glauben, es operativ dann passiert. Und also ich glaube, dass du viel mehr angewiesen bist auf Menschen als auf Resultate. Ja, weißt du, was ich meine?
Das verstehe, was du meinst. Ja. Wobei, sagt eben, da in der Rolle, wo ich gerade bin, im Vergleich zu vorher weniger wird, dadurch, dass du halt weniger nahe an die jeweiligen Personen bist. Wobei, gebe ich dir recht, ist ja vielleicht einfach eine Sache, wie man an den Sachen herangeht, was ja im nächsten Jahr vielleicht ein bisschen angehen möchte, damit er mehr Feedback kriegt. Das hat mich auf jeden Fall dieses Jahr wohl beschäftigt.
Man muss ja die Sachen ja auch nicht immer allein machen, weil man kann ja die Sachen auch nicht angehen wie, gut, man muss es nicht so angehen wie meine Fieberträume, da, wo ich dann jedem was erzähle. Aber das ist auch etwas, also das ist ja nicht, du musst nicht allein in irgendein Kammerl hucken und sagen, so, ich zeige euch die Welt, ich habe rausgefunden, Nordosten ist die richtige Richtung, weil ich irgendwas in mein alleine mir ausgemacht hast. Du kannst ja in diesen Denkprozesse immer wieder Feedback holen und dadurch dich festigen. Und das machst du ja auch. Und ich glaube, das ist das Feedback, was dann viel mehr zählt, als dann das Resultat, was natürlich auch zählt. Das ist meine 3-Gläser-Wein-Meinung dazu.
Apropos Wein ist ein gutes Stichwort, kann ich einen gesellschaftspolitischen Punkt da im Rückblick anbringen?
Einen darfst du anbringen.
Danke.
Aber dann hören wir auf damit.
Weil er gerade so gut zum Wein passt. Der Wein ist ja aus dem Burgenland, aus dem vom Fürst Esterhazy Weingut. Und das ist eine Geschichte, warum ich den Wein heute mitgebracht habe und warum wir den überhaupt haben. Ich war heuer im Burgenland im Sommer.
Im Urlaub,
ja. Und habe eine gute Frage, wie bezeichnet man die Person eigentlich? Also meinen Großcousin, also den Cousin von meiner Mama, ist der Großcousin, den habe ich besucht im Burgenland. Und da war ich eben dann einen Tag in Eisenstadt, habe das Schloss Esterhazy besucht und da habe ich den Wein mitgebracht. Das ist ein Randthema eigentlich. Eigentlich würde ich die anderen Part der Geschichte erzählen. Wir haben meinen Großcousin besucht in Helmut. Und ich weiß gar nicht, wie alt der Helmut jetzt ist. Ich glaube so 70, 80 ist in die Richtung. Hat also schon relativ viel erlebt in seinem Leben und wir haben eben die Tage da besucht, jeden Tag am Nachmittag haben wir viel geredet mit ihm und da habe ich nochmal so ein bisschen mir gedacht, wir müssen eigentlich viel demütiger und viel entspannter umgehen mit unserem Leben, weil er uns dann so viele Geschichten erzählt hat von seinem Leben oder wie er seine Jugend bewältigt hat oder auch sein Arbeitsleben und ich denke, uns geht es tausendmal besser wie Werner Frierer. Regen sie darüber auf, dass die U-Bahn nicht in 2 Minuten fährt, sondern in 10 Minuten erst. Und auf der anderen Seite erzählt er Geschichten, wo er als Jugendlicher seine Großeltern nur einmal in der Woche Brot gebacken haben und wenn es unter der Woche Brot ausgegangen ist, dann hat er dann zu Fuß von der Ortschaft, wo er gewohnt hat, in die nächste Ortschaft gehen müssen, hat da von Haus zu Haus gehen müssen und fragen, ob er sein Brot ausleihen kann. Also dann Brot ausgeleicht hat, mit dem Brot ist er dann heimgegangen und dann am Sonntag, wenn er über Brot gebacken worden ist, ist er mit dem Brot, was sie gebacken haben, wieder umgegangen, dann ist es zurückgegeben. So war das früher.
Das kannst du dir gar nicht vorstellen heutzutage.
Aber die Wirtschaft ist nicht so, dass er in so einmal umfällt. Und
ja, drüben
so
ist 2 Stunden zu Fuß. Ja. Oder?
Also, wie gesagt, das ist eine Geschichte von den ganzen Sachen, was er da erzählt hat. So lange ist es noch nicht her. Das ist vielleicht 70 Jahre, 60 Jahre her, wo es viele Bereiche in Österreich gegeben hat, wo es nicht so gut gegangen ist. Und jetzt in den letzten 70 Jahren haben wir so einen Aufwind für den Wohlstand gehabt, wo ich schon ein bisschen das Gefühl habe, wir sind ein bisschen unter Anführungszeichen wohlstandsverwahrlost und mir dann diese Kleinigkeit zu Riesenproblemen hinaufstilisieren, wo ich, wie gesagt, glaube, ich sollte ein bisschen demütiger sein.
Ja, aber ich verstehe dich schon. Es brennt nicht immer die Hitten nieder, sage ich immer, wenn irgendwo eskaliert, also privat, okay, aber in der Arbeit natürlich auch. Wenn da irgendwer aufgepauscht zu mir kommt und sagt, oh mein Gott, man sieht, der Hansi Gruber kann nicht die Spalte X in irgendeinen Bericht sehen oder was auch immer, das muss, also morgen, sonst ist das Eskalation oder was auch immer, denke ich mir halt, Okay, also der Betrieb würde mal nicht insolvent gehen. Er brennt auch nicht und der Hansi Huber oder wie auch immer der heißt, der wird sicher noch arbeiten können und nicht dort umfallen. Aber es ist spannend zu sehen, diese Dringlichkeit, die wir immer haben. Alles ist dringend, 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 die auch künstlich ist. Weil wenn wir jetzt holistisch, also ganzheitlich nachdenken, macht das vielleicht keine, weiß nicht, nicht einmal ja, einen Kratzer in die Firma, wenn irgend sowas ist. Aber es wird schon sehr hochgespielt und ich finde, das ist halt mega gefährlich, weil die Leute dann immer so dauerhaft im Stressmodus sind. Immer
und dann vor allem keine Energie haben und dann wirklich was ist, was wirklich brennt einmal.
Ja.
Weil das heißt ja nicht, dass wieder einmal nicht so absolut gedacht hat. Jeder Punkt, wo wer sagt, der Wolf kommt, so dass nicht der Wolf kommt. Das Problem ist, manchmal kommt der Wolf wirklich. Nur wenn ich dauernd immer Alarm schreie, dann wird keiner aufspringen, wenn da wirklich einmal Alarm ist.
Das ist nicht, weil jetzt sind wir so krantig oder jetzt hören wir nicht mehr auf den Kunden, sondern wenn man schon so abgestumpft ist, dass immer alles hoch ist und alles dringend. Und dann, wenn es wirklich brennt, wie unterscheidest du das? Und das ist halt immer, wo ich mir denke, okay, was passiert, wenn man es 2 Tage liegen lässt? So böse es klingt. Und meistens ist es nix. Der Hansi Gruber ist vielleicht ein bisschen böse. Ne? Das ist das Einzige, was dann für uns dringend ist, wenn man die Kundenzufriedenheit hochhalten. Aber vielleicht kann man mit dem Hansi Gruber reden. Vielleicht weiß der ja einfach keinen anderen Ausweg und vielleicht kann man jetzt sagen, hey, alles gut, machen das in 2 Tagen.
Das ist vielleicht generell auch ein Learning vom letzten Jahr. Wir reden miteinander.
Das sagen wir aber jetzt schon in jeder Folge.
Wie hat das unser Geschäftsführer beim Weihnachtsretro bezeichnet? Die Superkraft des 21. Jahrhunderts? Telefonieren.
Telefonieren. Oder das sage ich immer meinen Mitarbeitenden. Persönlich ist immer besser als telefonieren. Telefonieren ist immer besser als schreiben. Schreiben ist immer besser als ein E-Mail schreiben. Und E-Mail ist immer noch besser als ein Fax oder eine Brieftaube. Ja. Und wenn man die Möglichkeit hat, persönlich zu reden oder zu telefonieren, sollte man die nutzen.
Absolut.
Meistens stellt sich heraus, dass alles nicht so dringend ist. Kannst du dir das vorstellen? Mir fällt dann in deinem Praktikum der Typ an.
Ich weiß nicht, ob ich den Namen nennen darf.
Er war auf jeden Fall eine Legende.
Lass uns mal eine Woche liegen, dann schauen wir weiter. Gut, dann da wir mal das nächste Jahr blicken. Was nimmst du fürs nächste Jahr vor? Was willst du anders angehen, ändern, anders machen?
Ich bin vielmehr in der unternehmerischen Sicht auch tätig, besonders in dem Bereich, wo ich arbeite, zusammen mit meinen Führungskollegen. Ich werde versuchen, auf jeden Fall ganzheitlicher zu denken. Aber ganzheitlich meine ich immer, wie tut man dem Kunden komplett glücklich machen. Und nicht nur diese einzelne Sache oder im Förderband schnell irgendwelche Verschönerungen für 100 Kunden machen. Weil ich will auf jeden Fall versuchen, dass man einfach ganzheitlich konzentriert, fokussiert und dann, wenn man fertig ist, sagt, okay, wir sehen uns zum nächsten Mal. Und natürlich machen wir noch Support und so für den Kunden, aber nicht mehr dieses so viel wie möglich verschiedene Themen reinstopfen und alle schnell abarbeiten, ohne zu verstehen, was das Ganzheitliche ist. Und das klingt jetzt so trivial und jeder wird sagen, ja Simon, nun auch nicht. Aber unsere Organisation war schon so früher, dass sie halt so viel wie möglich verschiedene Themen reingestopft haben, besonders mit Multizuständigkeit, wo ich allergische Reaktionen kriege, wenn ich das irgendwo sehe, dass jemand multizuständig.
Was machst du mit multizuständig?
Wenn du gleichzeitig 2 Sachen machen musst, mindestens, oder 3 oder 4 oder 5, verantwortlich bist, also Themengebiete, die du bekommst, und dann erwartet wird, dass alle 4 zur gleichen Zeit fertig werden. Unmöglich. Aber man versucht es trotzdem immer wieder. Und ist immer wieder überrascht, dass dann nur eines halb fertig und 2 zu 15% fertig sind.
Ich tue immer mit der Metapher versuchen anzugehen oder zum Verhindern mit der Entwicklung schaffen wir es mittlerweile. Relativ gut. Da sage, wo es eben so Themen aufkommen, okay, machen wir jetzt das eine fertig oder dann mal das andere angehen und dann das andere erst später fertig machen, weil es ist ja mit so häufig okay fertig, damit man den Kunden halbwegs zahlen kann, aber das andere sollte man auch schon angehen, aber so ganz fertig, dass man es wirklich verwenden kann, ist trotzdem noch nicht. Deswegen, vielleicht könnte man das andere dazwischen schon ein bisschen anfangen.
Fährlich.
Das haben wir jetzt da abgetraut, macht man einfach nicht mehr, weil da bin ich auch relativ dahinter, dass ich sage, nein, auch wenn es jetzt halbwegs passt, damit dann es ja so fertig machen, dass es wirklich fertig ist, dann machen wir das nächste, weil das hilft uns nichts. Dann haben wir 2 Baustellen. Keine der Baustelle können wir verrechnen, weil beide sind nicht einmal Europa, sondern sind nur 2 Wände aufgestellt, nicht einmal ein Dachel. Das bringt uns nichts. Wir dann eine Baustelle fertig machen, wenn der Robo fertig ist, von mir aus ist noch kein Fassad gemacht und man kann zumindest schon mehr ziehen und Kabel verlegen und man kann schlafen drin. Aber das zweite Haus fangen wir dann einmal Fundament auskommen. Fundament auskommen, dann wir dann, wenn wir beim ersten Haus fertig sind.
Ja, ich glaube, das hat unsere gesamte Firma gelernt. Wir waren immer so motiviert, alles gleichzeitig zu beginnen und wir prophezeien eigentlich eh schon seit über 2 Jahren, dass wir das machen wollen. Aber es ist halt wie Gewohnheit.
Ja, das sind halt so, es ist im immer Thema, jetzt nur bei uns, einfach bei Rührer, wenn du alte Muster hast, auch wenn du auf einer hohen Ebene drüber philosophierst, ja, es war ja so gut und es war ja so super, wenn wir das so machen taten, aber dann im Alltag, wenn es weiter fortkommt, fällst du immer in die alten Muster zurück.
Richtig.
Und das ist extrem schwierig und extrem auch Überwindung, wo man dann einfach vielleicht auch ein Feedback von jemandem einmal braucht, wo sagt, hey, du fällst gerade in die alten Muster zurück, dir ist schon klar, dass es genau dieselben Probleme verursacht wie die letzten 10 Jahre. Deswegen dauert es einfach auch an der Therapie, bis man die alten Muster bekommen hat.
Aber ich glaube, wir kommen da schon gut hin.
Ja.
Und das ist auch mein Vorsatz fürs nächste Jahr. Eins nach dem anderen. Ein Schmied kann auch nicht 2 Schwerter gleichzeitig schmieden. Mhm. Der macht ihm eins und dann das nächste. Und wenn er 2 Schwerter gleichzeitig schmieden will, dann hat er einen zweiten Schmied, der das Schwert macht. Aber er kann immer nur ein Schwert machen. Aber trotzdem will man immer alles machen.
Es wäre ja so schön, wenn es funktionieren würde. Ja.
Hast du noch Neujahrsvorsätze?
Ja, da kann ich anschließen an den Punkt, was ich beim Rückblick angesprochen habe, gleich am Anfang. Mein Neujahrsvorsatz ist, dass ich bei jedem operativen Thema, was ich mache, ist zumindest, wenn ich es schon mache, nicht mehr allein mache.
Der ist gut.
Ich habe das auch schon probiert. Am Ende vom Jahr habe ich das probiert, bei ein paar Themen. Also hat es sehr oft in die Fingerspitzen gekribbelt, weil man gedacht hat, ich konnte das Thema jetzt gleich angehen. War in einer halben Stunde fertig wahrscheinlich. Aber der Typ, mit dem ich es machen möchte, hat gerade keine Zeit. Der muss ja auf morgen warten, bis der Zeit hat. Und dann habe ich es mit ihm gemacht am nächsten Tag. Und natürlich war es nicht eine halbe Stunde erledigt. Dann habe ich ihm nebenbei was erklärt. Dann habe ich mir erklärt, okay, das kann man so und so machen. Dann sind ein paar Probleme passiert. Dann habe ich warten müssen, bis er die Probleme löst. Und im Endeffekt hat es natürlich länger gedauert. Und natürlich ist es so, im ersten Moment denkst du, ist so, erst einmal dauert es länger. Dann beschäftigt es 2 Leute, mich nämlich eben auch. Und eigentlich in einer halben Stunde was schon am Vortag erledigen können. Aber diesen kurzfristigen Reiz muss man, glaube ich, einfach überwinden, weil ich mit dem Ansatz 2 Themen angehen möchte. War erste Thema, erst einmal, weil ich es sowieso selbst wenig operativ machen möchte. Aber man kann nicht immer nur sagen, ja, ich möchte ja wenig operativ machen und warum muss ich das nicht machen und wieso kann ich das nicht auf andere machen? Aber natürlich kann ich das nicht sagen, weil ich das nie jemandem erkläre, die Themen. Wenn ich der Einzige bin, der jemals das eine Thema bei uns in der Firma gemacht hat, natürlich muss ich das machen dann, weil ich habe es noch nie irgendwie mal erklärt. Natürlich muss ich mir dann das vornehmen und sagen, okay, beim nächsten Mal, wenn ich es mache, nehme ich jemand dazu, sage ich, du, liebe Person, wir machen das gemeinsam. Beim nächsten Mal machst du es und ich setze mich hin und beim dritten Mal machst du es allein.
Ich glaube, das ist eine ziemliche Krankheit bei Führungskräften, dieses ich mache das schnell allein, weil richtig toxisch wird es dann, wenn man sagt, naja, ich habe das jetzt in 20 Minuten erledigt, warum haben wir jetzt 3 Tage dafür gebraucht? Und entweder ist eine Schlussfolgerung, ui, die sind nicht dazu richtig geschult worden, oder deine Schlussfolgerung ist, die wollen alle nichts hackeln für mich. Und das ist schon gefährlich. Und wenn du nie investierst in Leute, wird es auch nicht gut kommen.
Vor allem die Sache ist, mag es sein, dass die wirklich 3 Stunden brauchen, weil es einfach, wie du sagst, nie eingeschult worden sind. Aber wenn du es dann immer in dein Kammerl in 20 Minuten machst und nie irgendwem dazu nimmst und sagst, hey, du schaust mir dazu, wie ich das in 20 Minuten mache und erklär dann nebenbei. Vor allem die Sache ist, es hilft nichts, wenn du dann einfach nebenbei hinhuckst und du machst es in 20 Minuten, du sollst das schon mehr investieren. Deswegen sage ich, ja, das hat länger gedauert als die halbe Stunde, das Thema. Weil ich nebenbei erklärt habe, okay, da haben wir das Thema zwar nicht jetzt, aber das und das könnte passieren, wenn ich das umsetzen tue. Also das müsste man so und so machen, damit der ein bisschen das rundum weiß, was du im Hinterkopf hast. Weißt du, dass du schon 20 Mal gemacht hast oder 100 Mal gemacht hast, schon für jeden möglichen Sonderfall schon 3 Mal gemacht hast und dafür für jeden Sonderfall 5 Lösungen hast. Natürlich, wir haben die Erfahrung, wenn wir schon so oft gemacht haben, aber wenn der das Thema das erste Mal am Tisch kriegt, ist jeder Handgriff ein Sonderfall für ihn.
Na sicher. Und manche verstehen das halt einfach nicht, wenn sie dann was selber machen oder halt hingreifen und sagen dann, naja, ich hab das ja schon erledigt. Aber dann denkst du, ja, du machst das ja auch schon 7 Jahre oder 20 oder was auch immer. Also natürlich fällt es dir leicht. Eine Oma, die strickt, die sagt auch, ich muss nicht nachdenken, wie man strickt. Ja. Aber wenn du das erste Mal strickst, dann verhedderst dich.
Die Sache ist, ob ein gewissen Level für einen Mitarbeiter oder vor allem bei einer Führungsperson ist für mich als Vorgesetzter nicht mehr relevant, wie schnell ist der beim Umsetzen. Also das tue ich voraussetzen, dass der schnell ist. Weil wenn der, weiß nicht wie viel verdient, aber schon am nächsten KV-Stufen ist, was auch immer, das ist Voraussetzung, dass der schnell ist. Weil wenn er nicht schnell war, war er nicht auf deinem Level. Der entscheidende Faktor wird irgendwann, wie effektiv ist die Person, jemand anderen beizubringen, dass er ebenfalls so schnell wird. Weil das ist dann der Multiplikator für Unternehmen, das wirklich wachsen kann. Weil wenn ich nur einen Superstar habe, der was dieses Thema schnell erledigen kann, dann kann ich vielleicht das, was ich momentan habe, gar nicht erledigen. Wachsen kann ich dann, wenn die eine Person, die ein Superstar ist, andere Superstars herausbilden kann.
Richtig.
Was ich auf jeden Fall auch angehen will am Anfang vom Jahr, ist schon gesagt, eben mehr Strategie. Was ich auch schon auf meinen Notizblock widerspiegelt. Da ist mittlerweile so, dass ich mir keine To-Do-Liste schreibe, sondern schreibe mir auch, welche Themen ich angehen möchte. Welche Themen ich im Unternehmen verfolgen möchte, welche Themen ich mit welcher Person reden möchte. Und so führend oder leitend in das ganze Thema und Unternehmen eingreifen möchte.
Aber noch keiner, ich mache das jetzt in den nächsten Wochen, sondern...
Ja, und vor allem auch keine...
Was sind meine Ziele?
Ja, also nicht so, ich möchte jetzt diese Oberfläche umsetzen, sondern ich möchte das Thema XY jetzt forciert, fokussiert umsetzen im Unternehmen oder besprechen oder die Weichen stellen, dass sie dann entsprechend umgesetzt wird im Quartal.
Das ist eine gute Idee und dadurch, dass du es vielleicht jeden Tag siehst, erinnert es dich jeden Tag daran.
Was da ein Thema für ist? Oh, ja.
Ich will auf jeden Fall gewisse Personen mehr unterstützen. Ich habe das sehr entdeckt für mich dieses Jahr, dass die beste Bewertung, die ich machen kann für einen Mitarbeitenden, ist, wenn ich mit ihm zusammen was mache. Oder man kann es natürlich auch indirekt machen, mit Aufgaben geben, Resultat einfordern, Berichterstattung. Aber ich finde, das macht so viel Spaß, mit jemandem ein kleines Projekt 2 Wochen lang zusammen umzusetzen.
Das muss gar kein Projekt sein, eine Aufgabe sein. Irgendwas. Aber wenn die Aufgabe nur, wie gesagt, nur normalerweise eine halbe Stunde Aufwand ist. Aber wenn das die andere Person nicht gemacht hat und man das gemeinsam umsetzt und gemeinsam angeht, macht es wirklich viel Spaß. Wenn man sagt, okay, dann man tut ja nicht nur dann so sehr sachlich das Thema abarbeiten, sondern man tut ja ein bisschen Schmähfinden nebenbei auch.
Ja,
wir sind ja alles Menschen und wir sind keine Roboter, Gott sei Dank. Und ja, wie gesagt, wenn man es gemeinsam umsetzt, dann lernt die andere Person sehr viel.
Ja, und nicht nur das, man kriegt auch viel mehr ein Gefühl. Und ich will jetzt mit mindestens ein, zwei Leuten halt mehr solche Sachen machen. Und ich würde gerne über das ganze Jahr hinweg mit jeder Person mal ein größeres Thema gemacht haben, gemeinsam. Das ist natürlich schwierig, weil ich halt dann nicht so viel Zeit habe für das Organisatorische und Personaltechnische für andere. Aber ich will mir auf jeden Fall die Zeit nehmen. Einfach um die Leute auch mehr als nur das Äußerliche oder die Resultate oder die Berichte kennenzulernen und sie besser einschätzen zu können. Das will ich nächstes Jahr auf jeden Fall machen. Und herausfinden können, was machen wir mit der Person dazu.
Da passt ein guter Punkt dazu, was ich auch vor fürs neue Jahr, nämlich mehr Controlling-Tätigkeit und Anführungszeichen. Bis jetzt da haben wir es von oberen Ebene herab sehr viel Vertrauen. Wir haben es so gesagt, okay, Vertrauen ist sehr gut, aber bei uns ist Vertrauen, glaube ich, ein bisschen sehr extrem im Unternehmen.
Oder ich glaube, die Lenkung so wenig. Fehlt ein bisschen. Ich würde gar nicht Kontrolle und Vertrauen miteinander auswägen oder schlecht machen. Ich glaube, das Vertrauen passt, aber man muss, es heißt ja nicht, dass man nicht mehr lenken darf und sich zusammensetzen und sagen, okay, du machst das gut, wie machen wir es besser? Ja? Wie lenken wir das in die richtige Richtung?
Mir ist aufgefallen, manche Bereiche, wo man generell überhaupt im Allgemeinen zu wenig Kontrolle haben, weil einfach manche Themen zu wenig auffallen. Und das ist auch so, was ich auch im kommenden Jahr ein bisschen ändern möchte, dass ich mit mehr Kontrolle, natürlich nicht mit übertriebener Kontrolle, aber mit ausreichender Kontrolle dann in die Bereiche auch hineingehe. Nicht nur, weil ich kontrollieren möchte, auch nicht nur, weil ich möchte, ob alles gut rennt, sondern auch, weil ich wieder ein bisschen mehr mitkriegen möchte, was wirklich passiert. Bei mir ist es eine Welle vorher von voll operativen, wo ich voll mitgekriegt habe, okay, was passiert in diesem Team, zu CTO, wo ich quasi immer mehr lernen habe müssen, okay, weniger in das Operative, weniger hineinzugreifen, weniger zu mitkriegen, was gerade passiert. So jetzt, wo ich es geschafft habe, so weit vom Operativen weg zu sein, dass ich kontrollierend auf das Operative ingreifen kann. Dieser Schritt hat, glaube ich, sein müssen, dass ich mal wegkomme von Operativen, weil sonst, wenn du dann kontrollierend ins Operative eingreifst, dann bist du gleich wieder operativ drin. Das möchte ich nicht, aber ich möchte schauen, was passiert. Passiert das Richtige und passiert es effizient.
Ja, ich glaube, das Schauen, Kontrollieren ist eher generell nichts Schlechtes. Ja, man denkt, man stellt es ja immer schlecht dar. Aber man kontrolliert ja auch, ob die Richtung passt, wo wir hingehen. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, dass wir das nächstes Jahr mehr machen. Heißt ja nicht, dass man ja jeden Hand geschaut. Aber wie ist der Status? Wie funktioniert es und was auch immer. Das wirkt jetzt natürlich für viele, die dann in einer großen Firma arbeiten und dazuhören, für Nona Net. Ich muss jede Woche einen Bericht schreiben und meinem Manager hinschicken oder jedes Monat. Nur wir sind natürlich ein mittelständisches Unternehmen, was halt letzten Jahre extrem gewachsen ist von 30 auf 90.
Das ist das Wichtige. Wir sind extrem gewachsen. Wir sind mittlerweile ein mittelständisches Unternehmen mit 90 Mitarbeitern, fast 100 Mitarbeitern, aber so für die Grundstruktur und für die Organisation, aber schon auch sehr viele Züge für ein Unternehmen, wo es vielleicht 20-30 Mitarbeiter hat.
Und da ist es nicht so schlimm, weil da gehst du einmal in die Kaffeepause und weißt, wie das ganze Unternehmen gerade steht. Das kannst mit 90, 100, 200 natürlich gar nicht mehr machen. Ja. Das merke ich auch sehr Richtung bisschen Controlling geht es bei uns. Bin schon gespannt auf das nächste Jahr auf jeden Fall.
Ich auch. Ich freue mich sehr, sehr stark auf das neue Jahr, weil, wie du gesagt hast, wir am Ende von Jahr ein paar Entscheidungen getroffen haben, strategische, vor allem in der Entwicklung, die noch herausfordernd werden können, auch anstrengend bei der Umsetzung und Durchbringen, dass das alles so funktioniert, wie wir glauben, dass es funktionieren sollte. Aber das sind sehr wichtige Entscheidungen gewesen und waren es richtig umgesetzt, wieder an den richtigen Power wieder hineinbringen in den Motor.
Ja, dann würde ich sagen, wir gehen zu unserem letzten und schönsten Punkt, nämlich unserem Podcast.
Wir kommen wieder da zurück, mit dem wir angefangen haben, zum Management-Dialog, zu dem, was wir vor circa einem Jahr zumindest gedanklich gestartet haben. Ich weiß gar nicht, wann wir die erste Aufnahme gemacht haben. Ich glaube, das war irgendwann im Jänner, Februar.
Vor 10 Monaten.
War es veröffentlicht? Ich glaube, die Aufnahme haben wir Ende Jänner oder Anfang Februar gemacht. Da starten wir jetzt quasi in das zweite Jahr Management-Dialog und da hat mich interessieren, auf was freust du dich am meisten auf im neuen Jahr?
Also ich bin auf jeden Fall, wir haben es schon letzte Folge angeteasert, auf Gäste gespannt. Wir haben mindestens 3 im Kopf.
Eigentlich genau genommen 4, wobei wir über den 4. Traum sind noch einmal sagen, wenn man irgendwann einladen.
Nein, über den lassen wir mal. Ich weiß nicht, wie das wird, also ob wir da Interviewer sind oder eher so ein Dreiergespann und man redet so durcheinander. Ich bin gespannt. Also ich bin motiviert und gespannt, ja. Aber es kommt drauf an. Da müssen wir sicher anders dieses Format aufziehen, als wir reden da durch die Blume oder einer bereitet was vor.
Da müssen wir auf jeden Fall mehr Fragen vorbereiten. Ich glaube, das wird mehr dann so Interview-Stil, wobei so komplett Interview wie bei einem Armin Wolf wir es nicht machen.
Nein, wir machen immer noch Meinungsgespräch.
Ja, also wir werden Fragen und Themenblöcke überlegen für den Gast, was auch passt. Ich freue mich wirklich auf die Gäste, weil es, glaube ich, dann nochmal jedes Mal anderen Gedankenwelt und Gedankenanschluss hineinbringt, weil unsere Gedanken kennt man schon relativ gut, wie wir ticken und wie wir Führung verstehen, aber wenn wir jedes Mal dann andere Personen einladen, wird das, glaube ich, ziemlich spannend. Zumindest habe ich immer bei den Podcasts, was ich bis jetzt gehört habe zum Management-Umfeld, weil die sind immer am spannendsten gefunden, wenn jedes Mal eine andere Person kommt, die was frischen Wind hineinbringt und aus ihrer Sicht, das auch aus ihrer Herausforderung im Unternehmen erklärt, wie sie Management angeht. Management ist in jedem Unternehmen, in jeder Rollenstelle teilweise komplett unterschiedlich.
Auch die Meinungen, die Herangehensweise, also die Methodik, das macht das ganze Ding für mich zum Beispiel persönlich so spannend, warum ich auch in die Richtung hingegangen bin, weil es so viele mögliche Lösungswege gibt. Ja, ich bin schon gespannt. Ja, schauen wir mal. Wir müssen auf jeden Fall die Leute da reinzahlen mit dem Schwitzkasten, das werden wir schon schaffen.
Ja, das ist schon für sich. Mal schauen, wie sich das dann weiterentwickelt. Vielleicht werden ja dann die Folgen mit den Gästen zum Normalfall und eher Folgen, wo man zu zweit sind, dann die Ausnahmefall. Mal schauen. Hast du vielleicht irgendwelche Themen, die was du fürs neue Jahr gerne abhandeln willst? Oder?
Eins, was mich noch interessiert, ist auf jeden Fall so persönliche, reale Mitarbeitende Gespräche.
Sehr spannendes Thema.
Das ist ein super spannendes Thema, besonders weil es ja verschiedene Thematiken gibt für One-on-One-Gespräche. Ja, Probleme, Zukunftsplanung, derzeitiger Status oder was auch immer. Also es gibt verschiedene One-on-One-Thematiken, wie man mit Personen redet.
Da können wir auch auf das schwierigste Mitarbeitergespräch von jeder Führungsperson eingehen, nämlich die Situation, wenn man eine Person entlassen muss, aus welchen Gründen auch immer. Das ist, glaube ich, für jede Führungskraft das schlimmste Gespräch, was er haben kann, auch wenn manche so abgehärtet immer wirken, weil sie viele Personen gekündigt haben. Also für mich war das immer das schlimmste Gespräch, wo man sich am meisten vorbereitet und immer überlegt, okay, wie macht man das und wo sind, glaube ich, am meisten nachher dann nicht mehr beschäftigt.
Ja, das sollten wir auf jeden Fall nächstes Jahr angehen. Mal schauen, ob wir noch ein bisschen warten müssen Mitte Ende Jahres, ob wir uns noch ein paar andere Themen anreißen, aber ich will auf jeden Fall das Thema mal machen dieses Jahr. Vielleicht können wir auch mal so eine schnelle Episode machen, wie so Quick Facts oder so 20 Minuten Episode so durchzahlen können. Es wäre sicher mal interessant, ein kurzes Format zu machen, obwohl ich natürlich unsere langen Formate genieße, weil wir sind halt einfach die Kosten. Ne?
Was das einmal spannend als Special-Folge wäre, wir haben jetzt so ein cooles Aufnahmegerät, vielleicht könnte man irgendwie mobil machen und dann im Sommer dann bei uns am Stamm-Würstelstandl, wo wir das Folgenformat erfunden haben.
Ei, eine Würstelstand-Folge.
Ja.
Ich werde dann nennen halt irgendein Besoffener ins Mikrofon. Oh, hallo.
Wäre sicher einmal lustig.
Ja. Ah, das ist lustig.
Haben wir noch einen Punkt, einen letzten Punkt fürs neue Management-Dialog? Ja?
Nein, ich habe schon alles gesagt.
Das Einzige, was ich mir wünsche fürs neue Jahr, ist vielleicht, dass wir eine größere Hörerschaft erreichen. Vielleicht schaffen wir es mit den Gästen, dass die vielleicht unseren Podcast noch ein bisschen pushen.
Ein bisschen teilen.
Vielleicht kriegen wir ein Sponsoring. Falls dich irgendein Sponsoring-Ship andenkt, wir sind für Vorschläge gerne offen. Ansonsten, Simon, glaube ich, können wir die Folge abschließen. Wir haben, glaube ich, schon lang genug gesprochen. Der Wein ist auch leer.
Der Wein ist tatsächlich leer, ja. Ja, der ging schnell leer.
Ja, gut, Simon, das war die 7. Folge vom Management-Dialog.
Wir hoffen, es waren spannende Inhalte für euch dabei. Aber uns würde auch interessieren, wie ihr über das letzte und kommende Jahr denkt.
Wie war das letzte Jahr für euch? Was sind eure Neujahrsvorsätze?
Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns eine gute Bewertung da oder gebt uns Feedback, wie wir uns verbessern können.
Abonniert den Podcast auf Spotify oder überall, wo es Podcasts gibt und teilt die Folge gern mit euren Bekannten.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Ja Gott. Alter, ich bin so besoffen, ich kann nicht einmal lesen.
Also mir geht's noch nicht so schlecht.
Ja, du bist ja auch Waldsiedler.
So, ich mach's jetzt stopp. Einmal, dreimal.
Stopp.